Wir alle spüren, wie in den letzten Monaten, in den Zeiten von Lockdown, die sozialen Kontakte gelitten haben. Auch die Gastfreundschaft, die Begegnung gelitten hat. Früher hat man sich Zeit genommen für seine Gäste. Und wir merken das in unserem heutigen Wochenabschnitt, Vayera, wie Abraham und Sarah für die Gäste, die bei ihnen vorbeikommen, ein Kalb schlachten und extra Brot backen und zubereiten. Das geht nicht mal schnell, schnell wie ein Schnellimbiss, sondern braucht Zeit. Dies und mehr lernen wir in der Auslegung des Wochenabschnittes Vayera ab 1. Buch Mose, Kapitel 18 von Dr. Yuval Lapid in seinem Wort zum Schabbat.
Sie um Verständnis. Ich bitte euch um Verständnis, wenn ich sprudeln werde. Und ich habe mich rot eingekleidet heute, weil ich mich so freue, mit Rietlev zur Ehre Gottes wieder in der Tora brennen zu dürfen. Das heißt, sehen Sie es mir nach, wenn ich sehr schnell spreche. Aber ich spreche ein sehr deutliches, markantes Hochdeutsch. Und ich habe so viel vorbereitet. Denn es gibt eine Maxime in der Tora, die heißt Hafochba va Hafochba de Kolba. Im Talmud steht das. Hafochba va Hafochba de Kolba. Schürfe in ihr und schürfe in ihr, denn alles ist in ihr, in der Tora enthalten. Und je weiser und je reifer ich werde, desto mehr merke ich, die Tora ist ein Ozean der Ozeane. Kurzum, Rietlev wird es mir nachsehen, wenn es etwas länger wird, denn ich mache es nicht, um jemanden zu ärgern, sondern nur, um Leute, euch zu bereichern. Wir haben eine Parascha. Rietlev hat mir gesagt, Freunde freuen sich, wenn ich etwas auf Hebräisch vorlese. Ich bin muttersprachlich Hebräisch, Deutsch, Englisch. In drei Muttersprachen schwimme ich wie ein Fisch. Und jetzt werde ich meine erste Muttersprache mobilisieren, Hebräisch, Kapitel 18. Die drei Gäste, die mein Freund Rietlev erwähnte, werden vorstellig bei Abraham. Ich lese vor, in der heiligsten Sprache auf Erden. Genesis 18:2. ויאמר אדוני אם לא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ ויקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת ויאמר אברהם אוהלה אל שרה ויאמר מהר שלוש שאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רחבתו, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. Eine super schöne Geschichte, ich habe nur sieben Sätze vorgelesen, damit Rietlev nicht ausrastet und mir ins Gesicht bringt. Ich würde es am liebsten komplett vorlesen, aber Rietlev wird dann ungehalten. Und das wollen wir nicht. Eine große Geschichte. Abraham, er ist da schon der Unbenannte, wird begrüßt von drei Gästen. Abraham, wir haben in der vorigen Woche durch einen Kollegen gehört, Abraham wurde unbenannt von Avram, er ist jetzt der Vater vieler Völker. Aus Avram, dem Gott Großen, was Avram bedeutet, wird Abraham. Nicht im Hebräischen heißt er nicht Abraham, das ist gräzisiert. Und germanisiert im Hebräischen ist es, vielleicht haben Sie Lust, das nachzusprechen, um ihr Hebräisch nach vorne zu treiben, Avraham. Und sie heißt nicht Sarah, sondern mit scharfem S, Sarah. Ich wiederhole es zum Nachsagen. Avraham v'Sarah. Avraham v'Sarah. Ganz scharf. Ihr passiert etwas Schönes, mein Freund, mein neuer Busenfreund, Rietlev hat es angesprochen, der Besuch der drei Männer, nicht der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt, sondern der Besuch der drei Männer, laut jüdischer Tradition waren es drei Engel, mein Vater sagte immer verkappte Menschen, drei Engel verkleidet in Menschengestalt. Drei ist natürlich, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, das ist christliches Terrain, ist natürlich die Grundlage für die christliche Trinitätsvorstellung, die im Mittelalter schon im 4., 5. Jahrhundert entstand. Sie kennen das berühmte russische Gemälde eines berühmten russischen Ikonenmalers, der in den drei Gästen, die Abraham und Sarah, hebräisch gesprochen, besuchten. Da hat die katholische Kirche schon in sehr frühen Jahrhunderten prototrinitarische, das ist der Ausdruck dafür, prototrinitarische Ansätze gefunden. Die Trinität verkörpert durch diese drei Männer. Natürlich teile ich das als Jude nicht, können Sie sich ja denken, liebe Freunde und Freundinnen europaweit. Denn das Judentum braucht keine Trinität, um mit Gott in Verbindung zu stehen. Aber das wollte ich nur mal einstreuen, wie sehr unsere Tora die Grundlage für jedwedes christliche Denken ist, auch wenn es von Juden nicht geteilt wird. Kurzum, die drei Männer, laut jüdischer Tradition drei Engel, Malachim, die sich verkleideten als Menschen, kommen zu Abraham und möchten ihn beehren am Tag seiner dritten Beschneidung und möchten ihm die Präsenz Gottes darbieten. Abraham, darüber werde ich gleich sprechen, bemüht sich, he's going out of his way, sagt man im besten amerikanischen Englisch, das ich ja muttersprachlich auch beherrschen darf, he's going out of his way. Das heißt, er übernimmt sich förmlich, um sie zu bewirten. Übrigens, kleine Anekdote für uns alle, daher leitet sich die berühmte Hachnasat Orchim, wieder ein Wort zum Nachsprechen bitte, Hachnasat Orchim, die Gastfreundschaft, Hospitality des Judentums ab, weil dieser tolle Abraham, im fortgeschrittenen Alter, war nicht mehr der Jüngste, er war um 80 herum. 80, wenn sein Sohn schon geboren wurde, war er 84, 85 und geht schon auf die 100 zu. Das heißt, er ist in den Ishmael ist schon alt und die Geburt des Isaac wird angekündigt. Also in der Zeitspanne zwischen 84 und 100. Als fortgeschrittener älterer Mann lässt er es sich nicht nehmen, selbst zu rennen zu seiner Frau Sarah und sie anzuleiten, hör zu, bitte bewirte unsere Gäste, die er noch nicht erkannt hat, als Gesandte Gottes mit königlichen Speisen, dem berühmten Kälbchen, das mein Freund Riegel verwähnte, und Milchspeisen. Jetzt kommt natürlich eine klassische Frage, die meine Studenten immer wieder stellen. Wie geht es, dass er ihnen Milchspeisen serviert und danach das Kälbchen? Denn laut jüdischer Tradition, liebe Freunde, hielt Avraham Avinu, our father Abraham, die gesamte Palette der jüdischen Vorschriften. Das heißt, er wusste, dass es im Deuteronomium den Satz geben wird, Lo tevashel gdi bachalev imo. Lo tevashel gdi bachalev imo. In Lutherdeutsch, du sollst, beziehungsweise du wirst nicht das Kälbchen, das Sicklein, das Kälbchen, in der Milch seiner Mutter kochen. Klassische Koscher-Vorschrift, die dreimal in der Tora erwähnt wird. Und laut jüdischer Tradition, in der ich genauso stehe wie mein Freund Arends und mein geliebter Freund Andrew Steinmann, wusste Abraham darum. Obwohl es damals noch gar nicht an Berge Sinai vergeben wurde. Aber Abraham war so ein großer Mann. Abraham Avinu. Abraham, unser Vater. Abraham Avinu. Und Sarah Imenu. Abraham, unser Vater und Sarah, unsere Mutter, waren so inspiriert, dass sie schon längst vor der Theophanie, der Erscheinung Gottes, am Berge Sinai wussten, Gott will das nicht. Fleisch und Milch gehen nicht zusammen. Dann stellt sich natürlich die Frage, die mir immer wieder zu Recht Freunde stellen aus ganz Europa, meine Studenten, meine Doktoranden, wie konnte das Abraham tun? Er bringt ihnen, ja, steht es ja da mal eben vorgelesen, er bringt ihnen die Milchprodukte und er bringt ihnen das geschlachtete, gemästete Kälbchen. Und da stellt sich die Frage, hier ist es, ich lese nochmal vor, das ist in Vers 8. In Vers 8. Vayikach chem'a v'chalav, uvena bakara asher asa, vayitenif lehem v'hu omed alehem tachat ha'etz v'yochel. Und Abraham nahm Butter, laut heutigem Verständnis Butter, was auch immer dieses Fett war, wir vermuten, es war Butter, und Milch, und, ohne Pause, das Kälbchen, das Kind eines Masttieres, welche er zubereitete und gab sie vor sie. Wie geht das, fragen mich. Hat er die Speisevorschriften verletzt? Geht er über solche wichtigen Gebote hinweg? Und die Antwort darauf ist folgende. Ich habe sie erst gestern einem Studenten gesagt. Dazu braucht man eben rabbinische Exegese. Ich bin so dankbar, dass wir darüber heute kurz sprechen, Riklef, weil viele Christen an diesem Satz staucheln und sagen, naja, Abraham hat überhaupt nichts gehalten. Der wusste noch gar nichts davon. Der hat das gemacht, weil es damals noch keine Offenbarung am Berge Sinai gab. Und damit ist das Thema erledigt und jetzt gehen wir ins Bett. So einfach macht sich der Jude das nicht. Der Jude fängt da an, wo viele Christen, das meine ich nicht polemisch, wo viele Christen mangels Expertise in der hebräischen Exegese, schauen Sie auf mein gewähltes Deutsch aus Liebe zu Ihnen, mangels Expertise in der hebräischen Exegese aufhören. Natürlich werde ich Ihnen jetzt sofort einen potenten Gedanken bringen, der Sie befrieden wird in Bezug auf die vermeintliche Übertretung oder Überschreitung des mosaischen Gebotes der Trennung von Milch und Fleisch. Liebe Freunde und Freundinnen deutschlandweit, europaweit, der Orientale, wenn er Gastfreundschaft praktiziert, praktiziert sie nicht in 3 Minuten. Es wird nicht gesnackt. Und es wird auch nicht der Sonntagsbraten schnell gegessen. Dann gehen wir alle und spielen, Mensch, ärgere dich nicht und verblödeln den Sonntag. So läuft es im Judentum nicht und lief es im Judentum nicht, und zwar zu keinem Zeitpunkt. Das weiß ich aus 1000 Forschungsergebnissen. Das heißt, wenn Abraham an welchem Tag auch immer seine lieben Gäste einlädt, gehen Sie mal von 6 Stunden aus. Sie haben mich richtig verstanden. 6 Stunden. S-E-C-H-S. Man isst nicht einfach und rennt weg und geht zur Banküberweisung oder geht dann ins Internet, sondern man sitzt und verbringt bis zu 6-7 Stunden. Noch dazu, wenn fremde Gäste kommen. Und Abraham als erster Hebräer weiß, wie sehr Gott ihn beschenkt mit Gästen, damit er in den Stand versetzt wird, sie zu bewirten. Ich habe mir vorhin kurz gesagt, Abraham ist der Vater der Gastfreundschaft. Av hachnasat ha'orchim, damit Sie immer wieder heftiges Hebräisch von mir hören und wünschenswerterweise lernen. Av hachnasat orchim, der Vater der Gastfreundschaft. Für einen Juden ist er der Prototyp, der Initiator der Gastfreundschaft. Und er nimmt das sehr ernst. Er rennt als älterer Mann, weist Sarah an, zu backen, zu kochen, holt selbst das Kälbchen, backt die Brote. Interessanterweise wird hier von Matzen geredet. Manche haben wieder vermuten, es war wirklich Pesachzeit. Daher benutzte er schon vor der Erfahrung des Auszugs aus Ägypten die Matzot, die ungesäuerten Brote, die wir natürlich nur zu Pesach essen. Ein Hinweis ist das. Sonst hätte er durchaus Lechem benutzen können, das Brot. Steht aber von Ugot Matzot. Das sind Ugot, vermuten wir, sind bestimmte Backwaren. Heute wird das Wort Uga für Kuchen benutzt, das wissen wir aber nicht mit Sicherheit, was die Menschen damals darunter verstanden. Es müssen aber fladenähnliche Brote, aber eben ungesäuerte sein. Sonst hieß es da nicht Matzot. Matzot kennen Sie ja als gebildete Hörer und Hörerinnen, sind die Brote, die wir zu Pesach essen, nicht über das Jahr in der Regel. Man darf sie übers Jahr essen, aber man muss sie zu Pesach essen. Kurzum, er lässt es sich nicht nehmen und bringt, was ein Orientale gerne tut, ein hors d'oeuvre, Antipasti. Heute in ganz Deutschland, im Aldi, Lidl, Penny, überall. Antipasti. Das heißt, ich deute das, und das macht das Judentum genauso, er bewirtet sie zunächst mal mit einer Antipasti-Platte. Gibt es ja heute so lecker im Edeka zu kaufen, zum Beispiel. Wobei ich für Edeka keine Werbung mache, das fällt mir nur nebenbei ein. Da gibt es so schöne Paprika gefüllt mit Schafskäse und Gurken gefüllt mit Ziegenkäse. Und Ziege und Schaf waren ja damals die Tiere, die Menschen hielten. Abraham hielt viele Ziegen und Schafe. Und mein Bild ist, er hat das lecker zubereitet, weil das relativ schnell geht. Das muss ja nicht stundenlang gebraten und geschmort werden, wie ein Kälbchen für 3 Personen, wohlgemerkt. Und währenddessen sprach man. Man sprach und sprach über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Über Gottes Weg, über Gottes Führung, über Parashat HaShavua, wenn Sie wollen, über den Abschnitt der Tora-Lesung. Abraham war ja schon längst vor Mose inspiriert über das, was kommen wird. Kurzum, da vergingen 2 bis 3 Stunden, habe ich gestern einer Doktorandin erklärt, 2 bis 3 Stunden, bevor man damit fertig war. Und da hat der Magen, lieber Rickliff, natürlich schon Zeit, diese Milchspeisen zu verdauen. Und dann aß man noch ein paar Trauben, ein paar Feigen, ein paar Datteln, alles, was der Orient so schön liefert. Und währenddessen ist der Mund erstens gereinigt von Milchprodukten und zweitens hat der Magen schon tüchtig, Gott sei Dank, gearbeitet, um diese Ziegen- und Schafköstlichkeiten zu verdauen. Dann, nach 2 bis 3 Stunden, konnte Sarah ihr fertig gebratenes, knusprig, aufregend duftendes Kälbchen, ein größeres Kälbchen, manche Rabbiner vermuten, es waren sogar 3 Kälbchen, für je einen Mann das Beste vom Kälbchen präsentiert und der Rest dann für alle geteilt. Und das, was davon übrig blieb, für die Angestellten. 1 bis 3 Kälbchen wurden zubereitet. Dazu brauchte natürlich Sarah auch Zeit, sodass dieses hors d'oeuvre, wie ich es nenne, sehr passend war, damit Sarah in Ruhe für die honorablen Gäste ihre Tätigkeit verrichten konnte. Dann kam erst eben das Kälbchen, gut gewürzt. Wir wissen heute, dass die Orientalen eine ausgefeilte Kunde von Naturkräutern und Naturgräsern besaßen. Mehr als wir heute. Wir versuchen das heute durch Hildegard von Bingen und durch 1000 kluge Bücher zu rekonstruieren. Aber die Menschen, die damals mit den Schafen und mit den Ziegen und mit den Kühen und mit den Gewürzen Tag ein Tag aus lebten, konnten eine exzellente Heilkräuterlehre entwickeln, mittlerweile erforscht, und kulinarische Gerichte, die auch Rickliff, meinem neuen Busen von Rickliff, das Wasser im Munde zusammenlaufen hätten lassen. Mir auch, by the way. Kurzum, es gab ein himmlisches Gericht und, wie gesagt, es verstrichen 2 bis 3 Stunden, bevor man zu diesem Hauptgericht schritt. Das heißt, das wollte ich Ihnen erklären, liebe Freunde und Freunde, Abraham hat mitnichten das Gebot Lo tevashel glidi bachalevimo, du sollst, streng genommen, du wirst nicht das Zicklern in der Milch seiner Mutter kochen, verletzt. Mit Sicherheit nicht. Sondern indem ich Ihnen erkläre, dass der Orientale für große Speisen, übrigens das Thema Speisen, miteinander essen, miteinander Gott preisen hat im Orient seit Abraham Avinu und Sarah Imenu, seit Abraham unserem Vater und Sarah unserer Mutter, eine ganz opulente Tradition, weil Abraham so liebevoll mit seinen Gästen umging und sie nicht hat snacken lassen oder einen schnellen Sonntagsbraten hat reinschieben lassen, sondern lange Gespräche mit ihnen führte und bestimmt Gott pries, dass die Wände wackelten, die Wände der Zelte, gehen wir Juden davon aus, dass es uns obliegt, ebenfalls Gastfreundschaft zu sein. Und ich kann Ihnen aus der Bibel enorm viele Beispiele bringen, in denen das Thema miteinander essen und trinken einen breiten Raum einnimmt. Labern zum Beispiel in Genesis 33 macht auch ein Riesenmahl seinem Freund Jakob gegenüber, der bei ihm ja bekanntlich 20 Jahre gearbeitet hat, um seine beiden Töchter, Rachel und Lea. Und da steht auch, dass sie eine Riesenmahlzeit zubereiteten, insbesondere Laban dem Jakob gegenüber, in Genesis 33, weil er weiß, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt für Sie, dass Mahlzeit jetzt kommt etwas, was ich von einem Germanisten gelernt habe, Vermählung bedeutet. Das deutsche Wort Mahl steckt in Vermählung. Dadurch entstand ja der Brauch, sich zu vermählen mit einem Riesenpomp und mit einem großen Gelage, einer großen festlichen Hochzeit. Denn ein Mahl ist im Judentum in der Tat eine Hochzeit. Nicht eine Hochzeit, eine Hochzeit, weil Gott dabei präsent ist. Es gibt kein Mahl im Judentum, in dem man Gott nicht preist, durch vorangehende und durch abschließende, sprich durch vorangehende und nachgehende Segnungen. Denn Mahlgemeinschaft ist eine Vermählung, können Sie gerne notieren zu Hause, Vermählung mit Gott. Mahlgemeinschaft ist eine Vermählung. Mittels des Mahles vermählen wir uns mit Gott. Es ist nicht eine biologische Funktion, die wir erfüllen, das ist das Allergeringste dabei, sondern wir verbinden uns mit unserem Gott und benutzen Essen und Trinken und natürlich die Gäste, die wir einladen, auch heute Abend, Kabbalat Shabbat, so ist Corona erlaubt und der Mundschutz vorliegt und die zweifache Impfung, wenn nicht sogar die dreifache Impfung, attestiert wird, dürfen Juden gerne Gäste einladen. Mein Rabbi in Karlsruhe hat uns heute Abend eingeladen zu einem reichen Essen. Da werden die Tische nur so übergehen. Und das ist am Freitagabend heute zu Kabbalat Shabbat, zur Begrüßung des Shabbats, besonders angesagt. Und wie gesagt, keine Mahlzeit, lieber Rickliff, im Judentum, ohne Gesänge und Gebete. Ohne Gesänge, ohne Gebete nicht ein Gramm gegessen. Das ist seit Abrahams Zeiten bekannt und wir unterstellen unserem großen Vorvater Avraham Avinu, dass er natürlich Gott pries. Da gibt es eine Fülle von Midrashim. Wenn Sie mich anschreiben wollen über Google, werde ich Ihnen ganz viel Informationen geben, Sekundärliteratur, aus der hervorgeht, Abraham war ein perfekter Gastgeber. Ein perfekter, nicht nur ein fantastischer Gourmet, der gut kochen und zubereiten durfte, an Seite seiner Gattin Sarah, sondern auch ein fantastischer Entertainer, ein Gesprächsführer, natürlich nicht Banalitäten sprechen, sondern Gottesdienst während des Essens praktizierend. Kurzum, die Bibel verwendet hier so viele Zeilen in Genesis 18, weil sie zeigen will, dieser Mann hat verstanden, was biologische Vorgänge in unserem Körper bedeuten. Sie wissen ja selbst, dass ein Jude sogar, wenn er Notdurft verrichtet, das hört sich lachhaft an für manche Christen, für manche unbedarfte Menschen, ist begleitet von einem fetten, nicht einem kurzen, einem großen Segen nach der Notdurftverrichtung. Wir und viele andere Juden, mein Freund in Karlsruhe und in Israel, fast jeder Jude, observante Jude, hängt diesen Segen, der schon seit talmudischen Zeiten, 2. und 3. Jahrhundert bekannt ist, an die Wand, damit er gleich nach dem Geschäft, nach dem übelriechenden Geschäft, um deutlich zu werden, seine Hände wäscht, das Fenster öffnet oder ein Spray benutzt, um den Raum zu erfrischen und dann ganz deutlich auf Hebräisch. Das dauert eine Minute, nicht 10 Sekunden, eine Minute. Den Danksagungssegen spricht, weil er sagt, nichts ist selbstverständlich, nichts an meiner Biologie. Und selbst die Notdurftverrichtung, die übel riecht, ist mit Dank an Gott zu verknüpfen. Das heißt, alles Biologische, Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr, Spazierengehen, einen Mond, den wir derzeit haben, einen Vollmond am Himmel sehen, geschweige denn Regenbogen, alles ist bei einem Juden, wie mir und bei meinen Freunden und Kollegen, die zu Ihnen sprechen, mit Toda, mit Hodaya, mit Danksagung verbunden. Weil der Jude sagt, das ganze Leben, die gesamte biologische Existenz von morgendlichem Aufstehen bis abendlichem zu Bett gehen ist begleitet von Danksagen, weil eben alles eine Möglichkeit, ein Ventil darstellen soll, Rickliff, um meinem Gott zu begegnen. Denn alles hat Gott erschaffen, damit wir ihm begegnen in allem. Nichts ist Zufall, höchstens zugefallen durch Gott, damit ich es aufgreife und Gott danke. Kurz in Kapitel 18 etwas ganz Wichtiges angeht, was mir besonders am Herzen brennt, nämlich der Kampf des Abraham, der verbale Kampf des Abraham um Sodom und Gomorra. Ein ganz großes Thema. Ich werde mich mich selbst beschneiden auf die 10 Minuten, die mir mein Freund Rickleff gibt, und mit Ihnen darüber sprechen, was Abraham macht. Wir haben hier eine interessante Liste von 6 Etappen. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Spannend in Genesis 18 nach der Bewirtung der Gäste. Abraham begegnet Gott und Gott teilt ihm mit, ich habe da 2 Städte, die ich vernichten möchte. Die berühmten und leider berüchtigten Städte Sodom und Gomorra am Toten Meer. Und Gott teilt Abraham mit, du hör zu, ich bin nicht mehr bereit, ich mache Tabula Rasa. Gott, der Schöpfer, der unendliche Schöpfer, begegnet dem kleinen, endlichen Wesen namens Abraham Avinu und sagt ihm, Abraham, ich möchte dich einweihen in meinen Plan. So geht es nicht weiter. So wird es nicht weitergehen mit Rickleff in Sodom und Gomorra. Rickleff benimmt sich unanständig. Rickleff ist für mich nun ein Exemplar der Menschen in Sodom und Gomorra. Rickleff treibt es exzessiv. Er benutzt Menschen. Er schaut sich Pornografie an. Er missbraucht Frauen. Er missbraucht Männer. Sodomie kommt ja in der Begriff. Er geht mit Tieren ins Bett. Kurzum, in Sodom und Gomorra ging es drüber und drunter. Der Inbegriff ja für Unmenschlichkeit. Gott Abgelöstheit. Und Abraham hört sich das an. Und jetzt kommt das Große an unserem großen Vater Abraham, liebe Freunde und Freundinnen europaweit. Abraham wurde uns ja schon vorgestellt als der perfekte Gastgeber. Der erkennt, wenn Gäste zu ihm kommen, noch dazu gottgesandte Gäste, besonders gottgesandte Gäste, ist er aufgefordert, etwas zu tun. Er kommt in die Gänge, in die ganz konkreten jüdischen Gänge, haben wir besprochen. Und jetzt kommt ein zweites Exempel, lieber Rickleff, für die Vorbildlichkeit unseres Abraham Avinu. Gott teilt ihm mit, hört zu, ich bin sehr unzufrieden, ich habe lange genug gewartet mit Sodom und Gomorra, ich möchte Tabula Rasa machen, zu Deutsch, ich möchte das Kapitel beenden, und zwar die Stadt auslöschen, komplett. Komplett. Abraham hört das. Und was macht Abraham? Der geht nicht einfach zur Tagesordnung und sagt dann, lieber Gott, wenn du das tun willst, tu's. Du bist der Schöpfer der Welt, ich bin nur eine kleine Nummer. Sondern Abraham Avinu versteht die unausgesprochenen Worte in den ausgesprochenen Worte unseres großen Schöpfer Gottes, nämlich, setz dich ein für die Bürger in Ninive, wollte ich sagen. Das war mein Jona-Thema vor ein paar Wochen. Setz dich ein für die Bürger in Sdom va'Amora. So heißen die Städte auf Hebräisch. Zum Nachsprechen bitte. Sdom va'Amora. Nicht Sodom und Gomorra, das hört sich so fein im Deutsch an. Abraham hätte das nie verstanden. Aber hätte muttersprachlich natürlich nur verstanden. Sdom va'Amora. So tönt es Hebräisch. Auch für Jesus natürlich. Kurzum, er versteht den Appell, setz dich ein, kämpfe darum, zeige mir, dass du bereit bist, für diese Menschen, deren Tod ich beschlossen habe, etwas zu tun. Und großartig und potent, wie dieser Mann war, erkennt er die Botschaft, auf Deutsch würde man sagen, den Wink mit dem Zaunpfahl, und setzt sich ein und richtet mit Gott, dass die Wände, dass der Boden wackelt, auf dem er steht und Gott begegnet. Und da fängt dieser Kuhhandel an, nennen wir ihn mal, geliebte Freunde und Freundinnen. Er feilscht mit Gott. Und dann sagt er, aber Gott, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht diese Stadt, die ihm ja gar nicht tangiert. Er hat ja mit Sodom und Gomorra überhaupt nichts zu tun, mit Sdom va'Amora. Aber er spürt einfach, er hat Menschlichkeit, wenn Sie das bitte notieren. Sdom va'Amora sind für ihn berüchtigte Städte, leider berüchtigte Städte, große Städte, in denen eben Sünder ohne Ende lebten. Und Abraham Avinu merkt, Gott will, dass ich für sie bete. Im Klartext, Abraham Avinu wird der erste Mittler, Fürsprecher, Beter für die sündigen Menschen. Abraham Avinu wird der erste Mittler, Fürsprecher, Beter für Heiden, wohlgemerkt, aber schlimmste Heiden, allerschlimmste Heiden. Und so fängt er eben an und sagt, lieber Gott, du großer, majestätischer Gott, ich weiß, ich bin eine kleine Null vor dir. Ich darf mich doch nicht einmischen in deine Pläne sind größer als ich, hoch 3 Millionen. Aber ich weiß, ich kann eines tun und damit ein Vorbild sein für alle künftigen Generationen, ein Vorbild der Fürsprache für meinen Nächsten. Und das ist Abraham. Er bleibt nicht still stehen, sondern er sagt, Abraham, ich bin völlig erregt. Ich bin völlig erregt und ich möchte dich bitten, wenn du 50, fangen wir an mit 50, die Zahl 5 ist ja die Zahl des Eingreifens, darum haben wir 5 Finger an der Hand, die Hälfte von 10, er fängt erstmal mit 50 an, die Hälfte von, das heißt 5 Finger sind die Hälfte von 10 Fingern, die wir haben. Das bedeutet Zugriff, begreifen. Und Abraham sagt Gott, hör zu, stell dir vor, lieber Gott, überlegen Sie sich mal, wie die Situation aussieht. Der Meister spricht mit seinem kleinen Gesellen. Stell dir vor, lieber Gott, ich finde, respektive du findest 50 Gerechte in dieser pornografischen, perversen, perforierten Stadt, die, in der es nur drüber und runter geht. Lieber Gott, bitte, wenn du 50-0 findest, tätsch mir einen Gefallen, wie der Schwabe sagt. Tätsch mir einen Gefallen und verschonst die ganze Stadt. Was macht Gott? Gott liebt Abraham und sagt, weißt du was, Abraham, wenn ich 50 finde, du musst gar nicht dabei sein, ich mache das, ich sehe das ja, ich habe Gott, werde ich die Stadt verschonen. Liebe Freunde und Freundinnen in der ganzen Welt, das ist eine Wahnsinnsleistung. Ein Mann, der genug Aufgaben hat in seinem jüdischen Terrain, der hat genug zu tun mit Sarah Imeno, mit seinen Kindern, bald steht die Geburt des zweiten Sohnes an, sprich des ersten aus der Beziehung mit Sarah, er hat genug Sorgen, er ist ja ein Patriarch, ein Clanführer, er hat genug zu tun, er muss sich nicht kümmern um diese verlotterten Städte. Trotzdem, und das bitte ich Sie zu notieren, in Ihrem Herzen und auf dem Papier, Avraham Avinu kümmert sich um die Menschheit, denn er bekam in Genesis 12 mitgeteilt, Ata tiyeye Avramon Goyim, oder Venivrechu Vecha Kol Mishpechot Adamah. Wir vergessen nicht, was letzte Woche mein Kollege in Genesis 12 besprochen hat, bei der Berufung Avrahams. Venivrechu Vecha Kol Mishpechot Adamah. Und es werden durch dich gesegnet werden alle Sippen der Erde. Ich bitte Sie, diesen roten Faden, dieses gesamte Bild, das ich Ihnen präsentieren darf, zu berücksichtigen. Abraham hat das nicht vergessen. Er wusste ganz genau, dass vor etwa 25 Jahren, als er 75-jährig in Kanaan ankam, Gott sagt, ihm sagt in Genesis 12,1, durch dich werden gesegnet alle, A-L-L-E, Sippen, alle Gemeinschaft dieser Erde. Das hat er ernst genommen. Und er sagt sich als alternder Mensch, das werde ich jetzt umsetzen. Wenn Gott mir mitteilt, er hat vor, diese Städte auszulöschen, werde ich versuchen, weiterhin ein Segen in diese Städte zu bringen, wiewohl es katastrophal aussieht. Ich will mit Gott ringen, denn ich weiß, mein Gott ist ein ansprechbarer Dialogiker. Ein ansprechbarer Dialogiker. Ich kann mit Gott sprechen. Gott hat es mir in den letzten 20 Jahren während meiner Ankunftszeit, seit meiner Ankunftszeit in Kanaan gezeigt, man kann mit Gott sprechen über alles, auch über Unfruchtbarkeit, über Impotenz im Bett. Denn er kann ja kein Kind mehr zeugen. Und Sarah sagt ja deutlich, du kannst ja nicht mehr und ich kann nicht mehr. Auch über solche Dinge wird sehr offen gesprochen. Abraham, du wirst ein Kind kriegen. Punkt. Vertrau mir. Du wirst wieder Potenz bekommen und deine Frau wird wieder fruchtbar werden. Ganz intime Dinge werden offen ausgesprochen und in der Bibel niedergelegt. Kurzum, Abraham sagt, lieber Gott, du hast mir mitgeteilt, was mit Sodom und Gomorra bevorsteht, Sodom und Gomorra, und ich möchte dich händeringend bitten, achten Sie auf die Formulierung in der deutschen wie in der hebräischen Sprache, bitte verschone die Stadt, wenn du, fangen wir an mit 50. Zum Schluss ist ja nicht mal einer da. Aber Abraham fängt erst mal hoch an mit 50 Gerechten. Gerechte sind Menschen, die den Willen Gottes gehen. Gerechte laut jüdischem Verständnis sind Menschen, die den Willen Gottes praktizieren, sprich mit Gott Gemeinschaft pflegen, so wie Abraham es tut, ein Segen werden für andere Menschen, sich um die Fortpflanzung kümmern, sich um koscheres Essen, zumindest nach den 7 noachidischen Geboten, hat ja mein Kollege mit Ihnen bestimmt besprochen, die 7 noachidischen Gebote laut Noach kümmern, ein ethisches Leben führen. Gott sagt ihm, weißt du was, ich erkenne deine wunderbare Gesinnung. Wenn ich 50 Menschen finde, werde ich die ganze Stadt verschonen. Daraus leiten wir Juden ab, die Macht des Guten im Angesicht des Bösen, lieber Freund Rickliff. Die Macht von 50 Menschen, wenn 50 gerechte, gottgefällige Menschen sind, die Gott in den Mittelpunkt ihres Lebens rücken, kann die ganze Stadt mit 100.000, 200.000 Menschen, die verlottert sind, retten. Ein riesiges mathematisches Verhältnis zugunsten des Guten, liebe Freunde und Freundinnen. 50 Gerechte können 100.000 oder 200.000 Menschen in einer verlotterten Stadt, in einer Doppelstadt retten. So gut, notieren wir, ist die Macht der Tzedakah. So gut ist die Macht der Tzedakah, der Gerechtigkeit im jüdischen Sinn, der Wohltätigkeit, der Gottverbundenheit. So viel vermag das Gute zu tun, wenn ich es wirklich intensiv praktiziere und noch ein paar Gesinnungsgenossen finde, nämlich neben mir noch 49, sodass ich 50 vorfinde. Es geht weiter. Abraham sagt sich, naja, was wird denn sein, wenn ich nicht 50 finde, wenn ich nur 45 finde? Er geht erstmal vorsichtig runter. Bevor er zu den 10er-Schritten kommt, lieber Rickliff, geht er einen 5er-Schritt runter und sagt, wenn ich 45 finde, spricht Gott, lieber Gott, tu mir doch den Gefallen. Ich weiß, ich bin ein frecher Hund, ein frecher Dachs. Bitte, wenn du 45 findest, verschonst du mir diese Stadt. Ich kann nicht anders, ich kann nicht zuschauen. Ich bin doch ein Avramon Goyim, mein Vater vieler Völker. Und bei mir gilt doch der Satz, wenn ich Vrechu Vechakol Mishpechot Adamah, durch dich werden gesegnet werden, alle Völker der Erde, auch die perversesten Hunde. Ich muss mich nochmal ins Zeug legen, in gutem Deutsch. Gott ist gutmütig und sagt, lieber Abraham, reg dich nicht auf, krieg keinen Herzanfall, keinen Schlaganfall. Wenn ich 45 finde, verschone ich die Stadt auch. Da könnte man sagen, Abraham geht jetzt ins Bett, kuschelt mit seiner Frau. Er ist noch nicht zufrieden. Sagt sie, Vater, ich muss nochmal mit dir sprechen. Ich mache das bewusst etwas theatralisch für sie, damit sie spüren, wie intensiv das ist. Er sagt, Vater, ich bin noch nicht richtig glücklich. Was machen wir, wenn nur 40 Menschen da sind? Ich kann noch nicht zurückkommen, wenn nur 40 da sind. Tu mir doch den Gefallen. Bitte, bitte, großer Gott, ich flehe dich an. Vernichte mir nicht die Stadt, wenn nur 40 gottgefällige Menschen sind. Gott sagt, weißt du was, Abraham, bevor du durchdrehst, auch bei 40, werde ich die ganze Stadt, die Perversion dieser Stadt ertragen und um der 40 willen die Stadt verschonen, weil diese 40 so eine Kraft haben, das Böse zu kompensieren durch ihr Gutsein. Abraham lässt immer noch nicht locker. Er lässt nicht locker. Er gibt nicht nach, weil er ein Jude ist, so wie ich, ein Jude. Und ein Jude handelt. Wenn es um das Leben anderer Menschen geht, handeln wir. Abraham sagt, lieber Gott, nein, es juckt mich noch zwischen den Zehen. Was machen wir, wenn nur 30 Menschen da sind? 30 Gerechte. Lieber Gott, wir müssen ja realistisch sein. Lieber Gott, bitte versprich mir. Ich weiß, ich bin ein frecher Hund, ein übler Hund, was ich wage vor dir zu machen. Aber ich mache es ja nur, um Menschen zu retten. Ich mache es ja nicht um meines Pläsiers willen. Lieber Gott, wenn 30 da sind, bitte versprich mir, damit ich heute Nacht gut schlafen kann. Und damit ich meiner Berufung gerecht werde. Bitte bei 30 Menschen auch ein Auge zurück. Gott ist so gutmütig, das leid mir da ab. Da. Gott ist so gutmütig. Ich sage, lieber Abraham, dir zuliebe, ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb. Wenn ich 30 gute Menschen finde, die Gutes tun, nackte kleiden, was Jesus ja sagt, auch ein jüdisches, nackte kleiden, Hungernde füttern, durstige Wasser reichen und Obdachlose ein Heim anbieten, typisch jüdisch. Wenn ich das finde, so eine Anzahl, abgeschlossen, ich rette die Stadt. Abraham gibt immer noch nicht nach, Rickle. Er gibt nicht nach. Typisch jüdisch. Ein jüdischer Chutzpenick. Chutzpe heißt Frechheit. Mit Humor, mit Charme. Chutzpe ist Frechheit mit Humor, mit Charme. Gut, er sagt, Vater, ich möchte noch nicht aufgeben. Ich bin doch Vater vieler Völker. Du hast mich Vater vieler Völker genannt. Also muss ich mich doch für mein Volk da unten am Tod mehr einsetzen. Was ist mit 20 Menschen? Lieber Abraham, reg dich nicht auf. Auch das mache ich. Gott ist so gütig, wenn wir uns auf ihn einlassen. Das schenke ich Ihnen heute. Heute möchte ich Ihnen das am 22. Oktober als Feuerbonbon allen Hörern und Hörerinnen schenken. Gott ist so gütig, wenn wir es wagen, etwas zu sagen. Wenn wir es wagen, Gott etwas zu sagen und mit Gott ins Gespräch zu treten und zu ringen, insbesondere um das Wohl anderer Menschen, ist Gott die Zärtlichkeit in Vollendung. Die Zärtlichkeit in Vollendung. Das leite ich daraus ab. Und das kennen wir Juden ja schon seit Tausenden von Jahren, bevor es Christentum gab. Gott sagt ihm kurzum, mache ich doch auch für dich. Abraham geht weiter, Wyclef. Er ist unbändigbar. Lieber Gott, ich weiß, ich schäme mich ja, sagt er auf Hebräisch. Ich bin wirklich eine Null und ich unterwinde mich vor dem Schöpfer der Welt zu ringen wie ein Waschweib. Aber ich möchte Menschenleben retten. Ich möchte Menschenleben retten. Es geht ja nicht um meinen Spaß im Bett oder auf dem Feld. Ich möchte Menschenleben retten, weil du mir ja verkündigt hast, dass du die Ausrottung planst. Lieber Gott, was ist mit 10? Abraham sagt, Gott sagt Abraham, weißt du was? Aber das ist der Schluss. Wenn ich 10 gerechte Menschen finde, 10-mal gute Rickleffs, die dieses wunderbare Programm wehrhafter gestalten, wenn ich 10 Menschen finde, rette ich die ganze Stadt. Und dann sagt Gott, so, das reicht, denn das leiten wir auch wie Juden daraus ab, 10 ist ein Quorum, Quorum, eine Mindestanzahl von Menschen, die da nicht bewusst, Männer und Frauen, die nötig sind, um das Böse abzuwenden. Und dann erkennt Abraham auch, jetzt geht es nicht weiter, denn er hat bei Gott ein Maß erreicht, das in der Welt der Spiritualität die Mindestkraft verkörpert, um das Böse zu konterkarieren. Das leiten wir Juden daraus ab. Kurzum, wir kommen ja runter von 50, 45, 40, 30, 20, 10. 6 Etappen, 6 steht in der Numerologie, möchte ich Ihnen heute auch kostenlos als Perle schenken. 6 steht immer für alle Richtungen des Himmels, des Firmaments, nämlich ostwärts, westwärts, nordwärts, südwärts, oben, unten. Das ist die Bedeutung, die spirituelle Bedeutung der 6. 6 bedeutet, Gott lässt Abraham ausreizen, das ganze, lieber Rickleff, das ganze kosmische System, 6 Stufen, 6 Etappen, um wirklich die Welt sozusagen in ihrem Innersten zu erschüttern, die Welt im Innersten zu bewegen. So kämpft er darum. Er will die ganze Welt, die Kraft der Welt mobilisieren. Alle Engelskräfte, alle Geistkräfte, damit um Gottes Willen und um des Überlebens Willen dieser beiden Städte 10 Menschen gefunden werden. Und Gott sagt ihm, du musst dich gar nicht so aufregen. Ich bin so bei dir. Ich habe dich so lieb, Abraham. Ich habe dich ja nach mir benannt. Avramon Goyim. Gott ist ja der Abba und nach ihm hat er ihn ja Av genannt. Gott ist ja unser Vater. In Abraham steckt Göttliches allein durch den Präfix Avraham, wie Avinu Malkeinu, kennen Sie ja. Kurzum, Gott sagt ihm, Abraham, reg dich nicht auf. Auch bei 10 Menschen bin ich noch bei dir. Und dann passiert das Traurige. Es findet sich laut jüdischer Tradition nicht mehr eine einzige Maus. Nicht ein einziger Juwa, nicht ein einziger Riklev, nicht ein einziger Johann oder eine einzige Angela Merkel. Null, null. Die Stadt ist so verrucht und versaut und verdorben, dass Gott sagt, Abraham, dein Gebet war wichtig. Und da möchte ich Ihnen noch zum Schluss einen ganz wichtigen Satz sagen, liebe Freunde und Freundinnen von Verhafter und von Juwal und von Wyclef Münich. Das Judum sagt, auch in der Situation, in der Abraham nichts Faktisches bewirken konnte, denn die Gebete waren ja vordergründig gesehen, nutzlos, vordergründig. Das Judum sagt, die Gebete hat Gott benutzt, um für andere Zwecke diese Fürsorglichkeit einzusetzen. Das heißt, selbst wenn in der Situation das Gebet nicht gefruchtet hat, weil ja nicht mal ein einziger gefunden wurde, der die Stadt hätte retten können, laut jüdischer Tradition, darum machte er ja Tabula Rasa aus Sodom und Gomorra, sagt das Judentum, dieser Einsatz, diese enorme Lebendigkeit des Abraham und sein wirklich vitaler Einsatz für andere Menschen hat Gott gespeichert, mit der Kraft der 6, für die ja Abraham steht, und hat es für andere Zwecke, in denen ebenfalls Gebete dringend wichtig waren und Gebete wirklich etwas hätten verändern können und tatsächlich verändern konnten, eingesetzt. Und das möchte ich in das Finale meiner heutigen Ausführung nochmals vermitteln. Das Judentum sagt, bete immer. Wenn du merkst, dass du für einen Krebskranken betest oder für einen pankreaskranken Menschen und du merkst, Mensch, der stirbt mir trotzdem, heißt das nicht, dass Gott das Gebet nicht erhört. Dazu ist Gott viel zu groß. Gott ist ja nicht ein Automat oben rein, unten Schweizer Schokolade raus. Sondern das werden Ihnen alle Juden sagen, auch meine Kollegen, auch mein Busenfreund Andi Steinmann, den ich herzlich begrüße, wenn er mich hört. Alle Gebete im Judentum kommen bei Gott an und werden von Gott so eingesetzt, wie Gott sie für richtig hält. Das heißt, dieses lange Gebet des Abraham, und es ist ein langes Gebet in Genesis 18, mit den vielen Etappen, die er da benutzt, von 50 Menschen bis zu 10 Menschen. Dieses hat Gott aufgespeichert. Gebete werden ja genauso gespeichert im Judentum durch Gott wie Lebensmittel im Kühlschrank. Dieses hat Gott aufgespeichert, aufbewahrt für einen anderen Fall, in den ebenfalls Gebete gewünscht waren und etwas bewirken konnten. Niemand aber es tat, weil kein Mensch Lust hatte auf Gebete. Aber Abrahams Gebet bei Gott kaltgestellt war, in Anführungszeichen, und dann aufgetaut wurde, um wirklich konstruktiv für die Rettung von irgendwelchen anderen Menschen eingesetzt zu werden. Das möchte ich Ihnen unbedingt ans Herz schenken, auch für uns heute, 2021, 2022, 2099. Bitte hören Sie nicht auf zu beten. Paulus sagt ja auch, betet ohne Unterlass, Jude, wie er war. Beten wir weiter. Und auch wenn jemand an Krebs stirbt, obwohl wir gesagt haben, lieber Gott, lass ihn nicht sterben, das spielt bei Gott keine Rolle. Der Mensch hatte sein Schicksal abgeschlossen, sein Weg mit Gott war vollendet. Er stirbt an Krebs oder an Parkinson oder an Multiple Sklerose oder im Verkehrsunfall. Aber das Gebet, das Sie in Magdeburg oder in Erfurt oder in Hamburg sprechen, wird bei Gott gespeichert und wird in anderen Fällen sehr wohl eingesetzt zum Wohle von Menschen, für die eben nicht gebetet wurde, die aber auf das Gebet dringend warteten, um zu genesen oder um sich zu stabilisieren nach einer Krise. Das wollte ich dazu sagen.
Ja, du hast einen der wichtigsten und großartigsten Gedanken im Judentum angesprochen mit den Gerechten. Und weil es mir ein Buch sehr am Herzen liegt, will ich den Gedanken nochmal weiterführen. Dieser Gedanke, es gibt Gerechte in der Welt, jetzt in der Welt überhaupt, in Sodom und Gomorra oder Sdom und Amorra gab es sie nicht. Aber es gibt Gerechte in der Welt, die auch zum Bestand und zum Erhalt der Welt beitragen. Und 1959 hat André Schwarzbart, einer uralten talmudischen und dann später auch mystischen, kabbalistischen Gedanken fortgeführt, es gibt Zahl Lamed Vav, es gibt 36 Gerechte in der Welt. Und er verfolgt eine Leidens- und Lebensgeschichte einer jüdischen Familie durch die Jahrhunderte und sie endet in der Shoah. Und was ist, wenn der letzte der Gerechten in den Öfen der Vernichtungskammern umgekommen ist? Dieser ist ein schauerlicher Gedanke, aber ein großartiges Buch. Und deswegen von mir nochmal zum Schluss diesen Buchtipp, André Schwarzbart, der Letzte der Gerechten. Dafür danke ich dir wünsche Shabbat Shalom und auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einen guten Shabbat, ein schönes Wochenende, einen gesegneten Sonntag. Na 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 na